Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das uns helfen soll, das geistige und das, sagen wir, mentale, seelische Immunsystem zu stärken. Und ich freue mich schon ganz sehr, sehr, sehr auf die Autoren dieses Buches ankommen und aufatmen. Ich habe das schon mittlerweile zweimal durchgelesen. Und dazu begrüße ich heute Dr. Gerlinde Mans-Christ. Hallo Gerlinde.
Grüß dich, Ludwig.
Ich freue mich. Es ist ein ganz spannendes Buch. Es passt auch wunderbar einerseits zum Thema Storytelling. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund natürlich auch, dass unsere Führungskräfte, Unternehmer, alle Selbstständigen, alle, die hier so in diesen schwierigen Zeiten stehen, diese gut durchstehen. Und da werden wir uns das eine oder andere nachher auch anschauen. Die einzelnen Kapitel sind ganz tolle Stories auch drinnen. Ich stelle dich mal kurz vor. Also du hast einmal das Studium der Rechtswissenschaften und Dolmetsch für Englisch und spanische Sprache an der Leopold-Franzen-Universität in Innsbruck durchgeführt und auch abgeschlossen mit dem Doktor Jur. Dann warst du ein zweijähriges Postgraduate-Studium in internationalen Beziehungen an der Diplomatischen Akademie in Wien sowie Studien an der Diplomatischen Akademie in Madrid und an der Uni Oslo durchgeführt, erledigt. Ja. Von 84 bis 86 hast du im japanischen Konzern Itogumi in Sapporo in Japan gearbeitet und von 86 an warst du dann im österreichischen Außenministerium. Während 15 Jahre warst du deinem diplomatischen Dienst weltweit unterwegs, ja, in der Botschaft, also der österreichischen Botschaft in Dakar und Tel Aviv, dann stellvertretende Generalkonsulin am österreichischen Generalkonsulat in New York und dann habe ich da noch gefunden, stellvertretende Protokollchefin und hast dann auch die Presse- und Informationsabteilung im Außenministerium in Wien geleitet. Dann bist du bei der Regierung des Fürstentums Liechtenstein eingestiegen, als in der Stabsstelle für Kommunikation. Also es ging um Öffentlichkeitsarbeit und warst dann auch Regierungssprecherin. Ja, dann lehrst du noch als Dozentin an der Diplomatischen Akademie in Wien und an der Uni in Liechtenstein. Das war so, also das ist teilweise Gegenwart, Vergangenheit. Heute, du bist jetzt seit 5 Jahren mit Mans-Christ AG unterwegs. Das war ja dein 5-jähriges Jubiläum. Und ich habe auf deiner Seite, sagen wir, das Thema gefunden, worum es dir geht, die Kunst des Brückenbauens. Wenn scheinbar nichts mehr geht, ist es Zeit für neue Perspektiven. Passt also sensationell eben sowieso in diese heutige Zeit. Da heißt es dann weiter, seit Beginn meiner Berufstätigkeit ist das Brückenbauen mein Arbeitsschwerpunkt, sei es zwischen Staaten, Kulturen, Abteilungen und Standpunkten, zwischen Mensch und Natur oder zwischen Außen und Innen. Auch darum wird es heute gehen. Ne? Denn die Verbindung zu sich selbst geht mitunter im Dauerstress des modernen Business-Alltags durch Dissoziation verloren. Das Bedürfnis nach guter Führung, schreibst du da weiter, ist heute größer denn je. Unsere Arbeitswelt erfordert eine neue Art der Durchsetzungs-, Einfluss- und Kommunikationsfähigkeit von Führungskräften. Die Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit Generation Y, Generation Z, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern und teils natürlich auch, wie wir es heute haben, in Krisensituationen. Das verlangt nach einer Fülle sozialer und personaler Führungskompetenzen. Dafür stellst du deinen Erfahrungsschatz als Diplomatin, dein ganzes Hintergrundwissen, du hast einen bewährten Werkzeug- und Methodensatz eben aus deiner Diplomatie, um das eben für deine Kunden, Klienten zum Anlass oder auch zum Thema passend einzusetzen. Und ich habe mich gefragt, so Diplomatin weiß ich gar nichts. Wie sieht denn so eine Arbeitswoche oder wie sah damals so eine Arbeitswoche einer Diplomatin aus? Also wenn du zum Beispiel in New York oder Tel Aviv bist, was tut man da so als Diplomatin?
Ja, eine gute Diplomatin, ein guter Diplomat baut eben Brücken zwischen Staaten, zwischen Menschen, zwischen unterschiedlichen Standpunkten. Und dazu geht er oder sie viel hinaus, trifft Menschen persönlich am besten, telefoniert viel. Es gibt eben viele Empfänge und Veranstaltungen, wo man Vertreter anderer Länder trifft. Und dann macht man eben zwei Dinge. Erstens, man hört gut zu, das ist ganz wichtig. Man versucht, gute Fragen zu stellen, um den anderen als Menschen kennenzulernen und auch die politische Haltung, Hintergründe des Landes, das diese Person vertritt, kennenzulernen und Dinge zu erfahren. Das ist mal das eine. Es geht darum, gut zuzuhören, Dinge zu erfahren, die nützlich sind für die eigene Arbeit, die hilfreich sind für die eigene Arbeit. Das zweite, was man macht, ist seine Botschaften möglichst gut anbringen. Das heißt, einerseits Sprachregelungen der eigenen Regierung um Verständnis werben für Positionen, die die eigene Regierung, das eigene Land einnimmt, um Verständnis werben und auch sich selber als glaubwürdigen und verlässlichen Partner darstellen. Also es geht immer um zwei Ebenen. Es geht um die menschliche Ebene. Das lernt man nicht oder liest man nicht in Büchern, aber in Wahrheit ist es so. Und das andere ist eben dann die hohe Kunst der Diplomatie, das heißt das Verhandeln, das Kontakte schaffen, aufbauen, Vertrauen aufbauen und schließlich eben die richtige Sprache einzusetzen. Ja, also das
sind denn da so Veranstaltungen, so wie so Xing-Meetings oder wie gehst du dann irgendwo hin oder ist es irgendwie, sagst du, rufst du an bei einem Boot, also wenn du in Tel Aviv bist, rufst du die Regierungschefs an, hey, ich bin hier jetzt aus Österreich, können wir uns mal treffen oder wie geht es dann so nach?
Ja, die Diplomatie ist sehr hierarchisch oder war sie zumindest die Zeit, als ich gearbeitet habe, Ende des 20. Jahrhunderts, mein Gott, wie das klingt. Als ob ich ein Dinosaurier wäre. Also manchmal fühle ich mich auch so, wenn ich dann erzähle, unter welchen Umständen ich als junge Diplomatin angefangen habe zu arbeiten. Also wir haben da noch mit Telefaxstreifen gearbeitet, mit Kodierungsstreifen, mit Verschlüsselungsstreifen. Ich musste noch lernen, von Hand zu chiffrieren und auch zu dechiffrieren. Ne? Also das klingt ja nach einem uralten Krimi, ja? Dritter Mann lässt grüßen. Also es ging tatsächlich darum, persönliche Treffen zu haben, zu telefonieren. Heutzutage ist es so, dass natürlich seit es Social Media gibt, wir wissen ja alle, dass Regierungsmitglieder, dass Diplomaten auf Facebook sind, zumindest Business-Accounts haben, dass sie über Social Media kommunizieren. Twitter ist ja da sehr beliebt, aber nicht nur. Das heißt, dass sich auch der Beruf des Diplomaten sehr stark geändert hat, dass also andere Mittel verwendet werden. Nichtsdestotrotz, das merken wir ja auch jetzt in Zeiten von Corona, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. Darüber werden wir später noch sprechen. Ja. Digitalisierung ist gut und schön. Es hat sehr gute Seiten. Ich kann mit einem Tweet unglaublich viele Menschen erreichen. Ich kann meine Botschaften sehr breit streuen, was früher in dem Maße gar nicht möglich war. Es hat eine Demokratisierung der Meinungsbildung und der Kommunikation stattgefunden. Jeder ist Botschafter heutzutage. Jeder kann seine Meinung gleichberechtigt veröffentlichen. Also insofern hat sich die Arbeit der Diplomaten extrem geändert in der Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, aber nicht im Kern. Also es geht immer noch darum, die Interessen des eigenen Staates gegenüber anderen Staaten, anderen Gruppierungen, Organisationen, internationalen Organisationen möglichst gut zu vertreten.
Ja? Okay.
Zu verhandeln. Wenn ich in der internationalen Diplomatie tätig bin, darüber habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, ich habe eher von der bilateralen gesprochen. Also wenn ich in der UNO arbeite oder in anderen internationalen Organisationen, dann geht es sehr, sehr stark ums Verhandeln, um das Verhandeln eigener Positionen, um Win-Win-Win-Lösungen möglichst zu finden, so dass alle das Gesicht wahren, das ist total wichtig. Werde dem anderen irgendwann nochmal begegnen und dann ist es gut, wenn ich sein Gesicht wahren habe lassen. Ja? Denn Menschen vergessen das schon nicht, im Positiven wie im Negativen. Ja? Und irgendwann habe ich dann gesehen, als ich in Liechtenstein gearbeitet habe und sehr viel mit Unternehmern zu tun hatte, mit dem Finanzdienstleistungsplatz, mit den großen Unternehmern im Lande, habe ich einfach gemerkt, dass viele Dinge, die wir in der Diplomatie tun, um Erfolg zu erzielen, um unsere Standpunkte durchzubringen, dass das im Business sehr hilfreich wäre. Und oft nicht gelebt wird. Ja?
Okay.
Und dass diejenigen, die bewusst oder unbewusst diplomatisch auftreten, recht erfolgreich sind.
Oh, spannend.
Ja, und dann wird gefragt, na, wie hat er denn das wieder geschafft? Oder wie hat sie denn das wieder durchgesetzt? Ja, und dann, wenn man da ein bisschen tiefer geht, an der Oberfläche kratzt, dann merkt man, dass diese Personen bewusst oder unbewusst Techniken oder Methoden eingesetzt haben, die sehr diplomatisch sind.
Wow. Okay, schauen wir mal weiter. Es gibt noch etliche Sachen da in dem Buch nachher auch, die da in der Richtung sind. Vielleicht wird der ein oder andere dadurch inspiriert, mehr diplomatisches Werkzeug oder Methoden einzusetzen. Ich habe noch was Zweites ausgewählt aus deinem Lebenslauf, und zwar auch ein Buch schreibst du. Prägend in deiner Kindheit war dein Opa, Großpapa oder Großvater. Wie ist denn das gekommen?
Ja, ich bin ja in der Stadt aufgewachsen mit meinen beiden Brüdern und meiner Familie, also meinen Eltern. Und zwar in einer Stadt, die damals eine hässliche Industriestadt war. Das heißt, sechs Wochen im Herbst hat es Nebel gegeben, so dass man die eigene Hand vor dem Gesicht nicht gesehen hat. Es hat gestunken, je nachdem, ob Westwind oder Ostwind war, von einer anderen Fabrik. Also wie das früher halt noch so war. Und ich war unglücklich dort. Und die Ferien, also jede freie Minute, haben wir bei meinen Großeltern mütterlicherseits in den Bergen verbracht, im Montafon in Vorarlberg, also eine Stunde vom Bodensee entfernt. Und meine Großeltern waren Selbstversorger und haben uns Kindern, also die offen waren, und ich habe mich immer sehr interessiert dafür, gezeigt, wie man im Einklang mit der Natur lebt. Und mein Großvater war ein großartiger Geschichtenerzähler. Ja, also der Opa war einfach umwerfend. Meine Großeltern waren also nicht nur Selbstversorger, sondern sie haben auch eine Gästepension gehabt. Ja, von dem haben sie gelebt. Seit den 50er Jahren hat ja dann der Tourismus in den Alpen begonnen, sich zu entwickeln. Meine Großeltern waren von Anfang an dabei, haben Zimmer vermietet und schließlich dann Wohnungen. Und meine Großeltern hatten Stammgäste, Ludwig, das kannst du dir nicht vorstellen, die hatten Stammgäste, weil unter anderem, weil mein Großvater so ein toller Geschichtenerzähler war.
Der Wahnsinn, ja.
Die sind gekommen und haben gesagt, Herr Töni, also der Name meiner Großeltern, Herr Töni, erzählen Sie uns noch eine Geschichte. Da war doch die Geschichte von der Gletscherspalte. Ja? Die haben die Geschichte schon 10-mal gehört. Aber wenn der Opa dann begonnen hat, seine Hemdsärmel langsam aufzurollen, er hat das zelebriert. Ja? Da hat er sich Zeit gelassen. Da war die Ruhe in Person. Und alle waren schon ganz nervös und haben gesagt, ja, Herr Töni, erzählen Sie uns die Geschichte von der Gletscherspalte. Dann hat er sich geräuspert. Hat er gesagt, ja, also die Geschichte ist ja so gewesen. Und dann hat er den zweiten Hemdsärmel aufgerollt, also er hat das zelebriert. Und weil mein Großvater so toll Geschichten erzählen konnte, du musst dir vorstellen, das war noch in der Zeit, entweder am Anfang des Fernsehens, es gab keine Social Media, es gab kein Internet. Ja? Mhm. Da saß man am Abend zusammen und war zusammen und mein Großvater hat Geschichten erzählt. Und deswegen sind die gekommen. Und mein Großvater hat auch mich bezaubert mit seiner Art, Geschichten zu erzählen, mit seiner Art, mir die Natur zu zeigen. Ja, mich an der Hand zu nehmen, in die Berge zu gehen, mir die Natur zu zeigen und mir das in seiner ganz unverwechselbaren Art und Weise zu erklären und zu zeigen. Mit einer Liebe, über die hat er nicht gesprochen, das habe ich einfach gespürt als Kind. Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Und drum war der Opa war mein Held.
Mhm, genau. Schön. Wunderbar. Ich glaube, teilweise spielst du dann später auch eine Rolle in New York, wo du dann dich dann erinnerst, dass über den Geruch, ja, dass er dich wieder zurückversetzt in die Kindheit. Ich habe noch zwei weitere Fragen da. Halt noch. Der Studienort hat sich auch zum Beispiel aufgrund deiner Werte ausgedrückt. Also warum Innsbruck? Du hättest auch nach Wien gehen können, soweit ich weiß, ja, oder an einen anderen Studienort, aber Innsbruck hast du ausgewählt. Was war da der Grund dafür?
Naja, es war eben die Faszination von Kindheit an für die Natur und für die Berge. Und ich wollte an einen Studienort, wo ich nicht wieder in der Stadt sein würde. Ich meine, mein Vater kommt aus Wien. Ich hätte natürlich auch in Wien studieren können. Und Wien ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich wollte nahe der Natur sein. Und Innsbruck ist ein fantastischer Ort für jemanden, der nicht nur gut studieren möchte, sondern der in die Natur gehen möchte. Weil am Vormittag gehst du in die Vorlesungen, so quasi. Also heutzutage mit Bologna funktioniert das, glaube ich, auch nicht mehr so. Aber früher war man ja sehr frei im Studium und hatte sehr viel Selbstverantwortung, wenig Vorschriften, was du wann wie machst. Und ich bin wirklich am Vormittag in die Vorlesungen gegangen und am Nachmittag war ich am Berg oben. Winter Skifahren und im Sommer halt wandern.
Haben wir das mit den Bergen, war das denn in Sapporo auch so? Du bist dann zum japanischen Kandi Tokumi gekommen. In Sapporo ist da, ich weiß jetzt, Sapporo jetzt gar nicht, wie das umschreibt, aber ich kann mir vorstellen, wenn dieser Wert so stark ist, dass dich dann das auch gereizt hätte. Wie ist es in Sapporo? Wie bist du da hinkommen? Und ist es wirklich so, dass da im Umfeld dann auch Berge sind?
Ja, das ist so. Also Sapporo ist ja die Hauptstadt oder Hauptort der Insel Hokkaido im Norden von Japan gelegen, also nördlich der Hauptinsel. Das Klima ist ungefähr so wie bei uns, ja, in den Alpen. Allerdings, dadurch, dass die Insel von Meer umgeben ist, ist es schon noch einmal ein bisschen anders. Also der Schnee ist viel pudriger, ist viel luftiger, als das bei uns oft ist. Und ja, das kam über den österreichischen Skiverband zustande. Da hatte ich Beziehungen und der Ito, dem die Firma Itogumi Limited gehört, immer noch gehört, und der ist der Präsident davon, hat eben jemanden für sein internationales Business gesucht, jemanden aus Österreich. Österreich hatte damals eine gute Reputation als Skiland. Ich glaube, wir sind immer noch nicht so schlecht, ne? Immer noch ganz gut.
Gelände, ja.
Und ja, und da bin ich dann durch Zufall, wie das Leben so spielt, bin ich dazugekommen. Ich habe immer schon Fernweh gehabt, ich war immer schon neugierig und habe gefunden, wow, das ist die Erfüllung meiner Träume. Ich will die Welt kennenlernen, ich will hinaus, ich will in ferne Länder. Und du musst dir vorstellen, Ludwig, Anfang der 80er Jahre, da war nach Japan fliegen ungefähr so wie auf dem Mond fliegen.
Ja, richtig, ja.
So, heute die Studenten, die jungen Menschen, die ich auch als Dozentin unterrichte, mit denen ich arbeite, die sind oft jedes Semester auf einem anderen Kontinent, wo sie an einer spannenden Uni tolle Dinge lernen und studieren. Zu meiner Zeit, Mensch, Fliegen war noch was ganz Besonderes, nur wenigen Leuten vorbehalten. Das war echt ein Abenteuer, weißt du?
Richtig, ja. Okay, Gerlinde, die letzte Frage noch zu deinem Lebenslauf. Du hast da eine wunderbare Geschichte, wie das dann entstanden ist, weil zwar 2001 bis 2011 warst du ja Regierungssprecherin für das Fürstentum Liechtenstein. Im Buch schreibst du dann, wie es da dazu kam, und erzähl uns doch mal diese Episode, wie das da in die Wege kam,
ja. Ja, also ich war ja immer sehr, wie ich schon gesagt habe, sehr naturverbunden. Als Diplomatin arbeitest du aber in erster Linie in Städten. Nicht? Du wirst von deinem Land, von deinem Außenministerium in die Hauptstadt eines anderen Landes entsandt, um dort deiner Arbeit nachzugehen. Ich hatte das Glück, immer sehr, sehr spannende Posten zu haben, wie wir das nennen. Also ich war in sehr spannenden Ländern zu sehr interessanten Zeiten, nennen wir es mal so, und fand das auf der einen Seite ganz toll. Also ich habe ja mit der Diplomatie wirklich meine Berufung gefunden. Das war ganz toll. Ich bin jeden Tag gern zur Arbeit gegangen. Und gleichzeitig hatte ich tief drinnen immer Sehnsucht nach der Natur, die ich ein bisschen unterdrückt habe. Weil ich gesagt habe, das ist jetzt so, du hast einen tollen Beruf, der ist wunderbar, aber du kommst halt nicht viel da in die Berge, so wie bei deinen Großeltern. Und dann habe ich, als ich in New York stationiert war, einmal eine Abenteuerreise nach Alaska gemacht, zwei Wochen in der Wildnis mit einer ganz kleinen Gruppe, wo es keine Wanderwege und keine Zivilisation gab. und war völlig begeistert. Also ich bin da wirklich aufgegangen. Und als wir zurückkamen aus der Wildnis nach Fairbanks in die Hauptstadt von Alaska, sehe ich eines Abends die Verwaltungsgebäude vom Staat Alaska. Und denk mir, das ist so wie ein Blitz. Weißt du, manchmal hast du so eine Eingebung. Denke ich mir, das wär's. Hier will ich arbeiten. Aber ich meine, als Diplomatin kannst du nicht im Bundesstaat Alaska arbeiten. Da haben wir kein Generalkonsulat und nichts. Aber dieser Gedanke, meine internationale Arbeit, das Brückenbauen, das ich immer schon geliebt habe, wo ich sage, das ist meines, in der Natur auszuüben, dieser Gedanke, dieses Bild vor allem, hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann, als ich nach New York zurückgekehrt bin, jeden Abend vor dem Einschlafen dieses Bild vor meinem geistigen Auge gehabt. Mit diesem Bild bin ich eingeschlafen. Ja, ich arbeite als Diplomatin in einer Naturumgebung. Ich habe keine Ahnung gehabt,
wie... Wie lange hat denn das dann gedauert von dem Blitz, oder du hast es gesehen in Fairbanks, bis du dann 2001, bis du dann nach Liechtenstein gekommen bist? Wie lange war dieser Zeitraum?
Das waren ziemlich genau 3 Jahre.
3 Jahre. Also da, nochmal Fazit, der Punkt ist der, einerseits hast du eine Mission gehabt, also eine Vorstellung, eine genaue, ganz konkrete Vorstellung hast du da erlebt. Erstens, und zweitens hast du Tag für Tag, dann kann man sagen Monat für Monat und Jahr für Jahr, dir das immer wieder vorgestellt.
Ja.
Bis nach 3 Jahren das dann Realität geworden ist für dich an einem Ort, wo, ja, in deinem Paradies, oder? Vorarlberg, da sind ja gleich die Berge nebendran, Schweiz ist ja gleich, Liechtenstein gibt's auch da, alles Mögliche. Und ich finde, das ist ein Punkt, dass man auch jetzt gerade in der Zeit, also falls ein Unternehmer oder ein Selbstständiges eine Vision jetzt hat, ja, und es ist nicht denkbar, gerade dass die jetzt umsetzbar ist, ist doch das eine tolle Anleitung dafür, Gerlinde, wie du das selber erlebt hast, dass es nach, nicht gleich sofort, aber nach 3 Jahren doch Realität werden kann. Ja. An dem Punkt noch, spielt dann die Emotionalität auch eine Rolle. Ich habe die Vermutung, ja. Also wenn du das Bild ist dir richtig eingefahren, kam jetzt drüber für mich.
Ja, es ist so, wenn wir von Visionen reden, meinen ja manche Leute, das ist etwas, was von außen kommt. Und ich habe jetzt die Vision, weil ich der Meinung bin, das ist jetzt in, das könnte mir Erfolg bringen, das könnte mir Geld bringen, das wird gerade gebraucht. Eine Vision, so wie ich sie verstehe und wie ich sie auch erlebt habe, ja, und wie ich es 3 Jahre auch gelebt habe, ist eine tiefe Sehnsucht. Das ist etwas, was aus deinem Inneren kommt.
Oh. Ja.
Wirklich etwas, wo du sagst, wow, diese berühmte Fee, ja, die ja oft in Coaching-Gesprächen bemüht wird, wenn diese Fee käme und dir sagt, Ludwig, du hast einen Wunsch offen. Es ist nicht, also du hast einen Wunsch offen, aber du solltest weiter arbeiten. Was würdest du gerne tun?
Also eigentlich das Weite, was ich jetzt mache. Und also das möchte ich ja weitermachen, ja.
Ja, und wenn du dann in dich gehst, indem du in die Natur rausgehst, ja, ganz still wirst oder dich erinnerst, wir wissen es ja meistens, wo wir uns hingezogen fühlen. Ja, oft unterdrücken wir das, weil wir halt konditioniert werden. Und wenn das mal ausbricht und du sagst, also ganz ehrlich, Gerlinde, das würde ich gerne machen. Aber weißt du, dann kommt immer sofort das Aber. Das geht nicht, weil die falsche Zeit, Corona, Krise, Familie, Kinder, kein Geld, irgendetwas.
Ja, zu jung, zu alt, was auch immer. Gell,
es kommen immer irgendwelche Gründe, warum etwas nicht geht. Ja? Hm. Ich habe ja auch nicht gewusst, 1998, wie das gehen soll. Hm. Ich habe dieses Bild gehabt, mit dem ich jeden Abend eingeschlafen bin, weil ich es so schön fand, weil ich es so beruhigend fand, weil ich es einfach wunderbar fand. Mhm. Ja? Und mir gedacht habe, wenn es sein soll, und diese Haltung habe ich heute noch, wenn es sein soll, dann wird das was. Ich habe damals gedacht, naja, vielleicht in der Pension, aber
Nach 3 Jahren schon. Ich war selbst überrascht, dass es dann eines Tages Wirklichkeit wurde.
Und das Zweite, also diese innere Sehnsucht, es sollte wirklich das sein, was du dir wünschst. Und das andere ist schon der zweite Punkt dazu, wenn du fragst, ja, wie macht man das? Offen sein, diese Offenheit ist das andere, was ich immer wieder Menschen in meinen Seminaren, in meinen Universitäten weitergebe. Es ist dieses Chancen ergreifen. Den Mut haben, wenn ich etwas sehe, wenn mir etwas angeboten wird, ja, nicht blind dazugreifen. Man soll schon nachdenken, man soll aber auch seinem Herzen folgen und sagen, wow, fühlt sich das für mich richtig an? Und dann spring. Irgendwann in deinem Leben musst du springen und musst du den Mut haben, etwas Unpopuläres zu tun, musst du den Mut haben, etwas zu tun, wo du nicht weißt, wie es ausgeht.
Wunderbar, Gerlinde. Toller Tipp schon gleich am Anfang. Schauen wir zu deinem Buch. Also dahin, ich halte nochmal ein. Ankommen, aufatmen. Warum hast du das Buch geschrieben? Wie lange hat es denn gedauert?
Ludwig, jetzt wo du mir die Frage stellst, finde ich es ja ganz interessant. Dieses Buch hat 3 Jahre gedauert.
3 Jahre?
3 Jahre.
3 Jahre.
Ich habe 2016, 17 angefangen mit dem Wunsch, ich will dieses Buch schreiben. Ich wollte eigentlich das alte Wissen, das ich von meinen Großeltern gelernt habe, also altes Wissen über die Natur, was ich später auch in anderer Form bei meiner schamanischen Lehrerin, bei meiner Apache Wise Woman gelernt habe. Ich wollte das zu Papier bringen, weil ich der Meinung war, dass das für die Menschen hilfreich ist. Und dann bin ich da nicht so gescheit weitergekommen. Ja, mal gedacht, ha, ich weiß nicht. Und also ich habe dran gearbeitet, aber es ging nicht so recht weiter. Dann letztes Jahr plötzlich war ich auch persönlich in einer etwas schwierigen Situation und habe begonnen, Geschichten zu schreiben, um mir Frust, Traurigkeit, Wut, um mir das ein bisschen von der Seele zu schreiben, habe ich einfach am Abend dann geschrieben, damit ich schlafen kann.
Hast du dich so entgiftet, mehr oder weniger?
Ja, ich habe es mal losgebracht, ja. Okay, und dann habe ich im Herbst letzten Jahres plötzlich gewusst, auch weil viele meiner Kundinnen und Kunden gesagt haben, die Geschichten, die du am Lagerfeuer erzählst, die musst du anderen Menschen auch erzählen. Und das waren dann eben auch die Geschichten, die ich niedergeschrieben habe. Und dann habe ich im Herbst plötzlich das Gefühl gehabt, so, jetzt will ich das rausbringen. Jetzt weiß ich, es kommt von Herzen. Weißt du, vor 3 Jahren war das eher eine kopflastige Geschichte. Da habe ich
ein weiteres Marketingwerkzeug, ja.
Ja, so ich möchte. Kopf her. Oder habe ich gesagt, ja, ich möchte das gerne an den Mann, an die Frau bringen. Ich glaube, sie ist nützlich. Und letzten Herbst war es plötzlich wieder dieses tiefe Bedürfnis, meine Geschichte zu erzählen und anderen Menschen damit Mut zu machen und zu sagen, es geht. Und ich war auch dort. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ganz unten ist und einfach überhaupt kein Licht mehr am Horizont sieht. Ich weiß, wie das ist. Ja? Und ich möchte durch diese Erlebnisse und wie ich halt wieder rausgekommen bin, Menschen motivieren. Ich möchte sie inspirieren und ich möchte ihnen aber auch ganz konkrete Tipps geben. Ich will nicht nur philosophieren und halt Geschichten schreiben, sondern ich will ihnen konkrete Tipps geben und sagen, so, und als erstes machst du das und als nächstes machst du das und dann machst du das. Und dann wirst du schon sehen. Ja,
schauen wir es uns gerade an, Gerlinde. Ja? Thema 1 hast du da, Verbindung. Wie uns die Natur zu einem gesunden, entspannten und sinnvollen Leben verhilft. Und da ist etwas passiert in New York, und zwar in Grace Marketplace, habe ich da, Third Avenue. Was war das? Und da gab es irgendwelche Konsequenzen. Welche waren das, Gerlinde?
Ja, das war eine interessante Erfahrung. Im Englischen nennt man das a heightened state of awareness. Also eine, wie soll man sagen, du bist in einer...
besonderer Bewusstseinszustand oder besondere Achtsamkeit.
Ein besonderer Bewusstseinszustand, ja, wo du Dinge wahrnimmst mit einem inneren Auge oder auch mit einem inneren Geruchssinn, den du mit deinen äußeren Sinnen nicht wahrnehmen kannst. Ich bin nämlich in New York die Geschichte erzähle ich eben. Ne? Du musst dir vorstellen, mitten in Manhattan, Mittag, in der Mittagspause bin ich schnell
Verkehr, raus. Heiß, war es heiß auch?
Heiß war es. Es war Sommer, es war heiß. Ich hatte am Abend eine Einladung, ich wollte noch was einkaufen gehen. Und ich erzähle das jetzt nicht in der ganzen Länge, wie ich es im Buch erzähle, aber ich komme aus diesem Geschäft raus mit etwas, was ich am Abend gebraucht habe und versuche, die Straße zu überqueren. Die Third Avenue ist eine der meistbefahrensten Straßen in Manhattan mit vielen gelben Taxis. Ich versuche überzusetzen, schaue da links, ob jetzt gerade eine Lücke ist, wo ich da drüber sprinten kann, über diese vierspurige Avenue. Und plötzlich, bevor ich den Fuß auf die Straße setze vom Gehsteig, rieche ich Tannenduft ganz intensiv, so wie ich es nur aus den Bergen kenne, aus dem Montafon, ja. Wie im Sommer, wenn es sehr heiß ist und die Sonne das Harz aus den Bäumen rausbringt und du so eine harzige, warme Luft riechst. Mhm. Und ich rieche das und ich schaue mich um, ich bin in Manhattan und denk mir, Gerlinde, jetzt musst du was anders machen, jetzt beginnst du zu halluzinieren. Es wird dir doch alles zu viel, oder? Ich habe einen stressigen, schönen, aber einen stressigen Job gehabt. Und dieser Duft war aber so intensiv und gleichzeitig haben wir gedacht, das gibt's nicht, Gerlinde, du bist in Manhattan, da ist keine Tanne weit und breit, ja? Aber ich habe das so konkret und intensiv gerochen. Und dann habe ich das beiseite geschoben und habe gesagt, so, jetzt zurück ins Büro und am Abend die Einladung, du musst das machen. Was aber passiert ist, also ich habe funktioniert am Tag, aber am Abend, bevor die Gäste kamen, bin ich in den Keller gegangen und habe mir eine Wanderausrüstung raufgeholt, die ich im Keller hatte. Wanderausrüstung hatte ich immer dabei, halt nicht gebraucht, aber ich habe die Wanderausrüstung geholt. Und ich habe mir gesagt, Gerlinde, du musst wieder mehr in die Natur. Das ist deine Sehnsucht, die dich da heute Mittag getrieben hat. Und so habe ich begonnen, wieder mehr in die Natur zu gehen, halt in den Central Park. Was anderes gab es halt dann jetzt nicht vor meiner Haustür. Und so habe ich begonnen, mitten in der Stadt, mitten in New York, jeden Morgen in den Central Park in die Natur zu gehen. Und was ich gemacht habe, ich habe meine Wanderschuhe angezogen. In New York ist eh wurscht, du kannst hier herumrennen, wie du willst. Je verrückter, desto entspannter. Und dann bin ich neben all den Joggern um 6 Uhr morgens mit meinen Wanderschuhen und Wanderhose bin ich durch den Central Park marschiert und habe die Bäume bewundert, die Vögel gehört und war einfach glücklich für eine Stunde. Und das habe ich dann jeden Tag gemacht.
Ich habe das auch sowas so in der Richtung, nein, nicht in der Richtung, ich habe auch mal, es ging um Thema Bäume, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, und habe mal geschaut auf dem Bahnhof hier in Uster zu mir, bin dann andere Wege gelaufen, also es gibt bei mir gleich der Stadtpark, da sind viele Bäume, aber dann geht es in andere Straßen, da war ich völlig überrascht, dass wie viele Bäume da sind, also es war vorher nicht in meinem Bewusstsein drin, also da muss ich wirklich so abkapselswesen sein, einfach nur so irgendwie so durchgelaufen sein, ohne das zu bemerken, dass es da überhaupt Bäume, ziemlich viel Bäume in Uster gibt. Und das führt mich auch dann zur nächsten Frage, so, da haben wir das Getrenntsein von der Natur. Wenn dort noch die zweite Frage da zu dem Thema, wie kam es dazu, zu diesem Getrenntsein? Und da gab es irgendwas auch mit dem René Descartes, der da mal was in die Welt gesetzt hat. Wenn dort noch mal reinschaust, Gerlinde.
Naja, mit der Begründung der sogenannten Naturwissenschaften, die, da kommt René Descartes hinein, die ja nur das glauben, was gemessen werden kann, in Gramm, in Meter, wie auch immer. Alles nur das, was ich mit dem äußeren Auge messen kann, ja, oder abwägen kann. Nur das ist gültig. Und das hat dazu geführt, dass, ich meine, die Naturwissenschaften, das ist Chemie, Physik, ja, das ist all das, was ich messen kann. Die Natur, aus der wir ja kommen, wir sind ja ein Teil Natur, ist aber viel mehr als das, was ich in Metern und Kilogramm und anderen Einheiten messen kann. Da passieren Dinge, die ich also früher nicht so messen konnte. Mit der Metaphysik und mit diesen Grenzwissenschaften, ja, können jetzt auch Dinge nachgewiesen werden, gemessen werden sozusagen, die das Erfahrungswissen früher immer schon gewusst hat. Die Schamanen wussten das, mein Großvater, meine Großeltern wussten Dinge in der Natur, die einfach so sind, auch wenn sie nicht gemessen werden konnten. Ja? Und diese Naturwissenschaften, Chemie, Physik, haben uns von der Natur weggebracht, weil Dinge, die wir nicht greifen, die wir mit den äußeren Sinnen nicht wahrnehmen können, nicht gelten oder als Einbildung abgetan werden, als esoterisches Dingsbums, was auch immer. Mittlerweile am Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir aber so weit, eben dank Metaphysik und anderen Dingen, also Quantenphysik, so muss ich sagen, Quantenmechanik, Quantenphysik, das ist es eigentlich, diese Grenzwissenschaften, die Messmethoden haben, mit denen sie beweisen können, dass Dinge, an die wir früher nicht geglaubt haben oder wo uns die Kirche gesagt hat, das ist Humbug, dass die eben doch existieren.
Okay, Gerlinde, zu einem abschließenden Tipp. Wie kann man sich mit der Natur verbinden? Du hast mehrere Tipps. Welchen Tipps gibt es an der Stelle weiter?
Geh jeden Tag in die Natur hinaus und öffne deine Augen und Ohren und Nase. Jetzt gerade in der Jahreszeit im Mai singen die Vögel besonders laut und nimm sie wahr.
Gut, wunderbar, Gerlinde.
Ja. Und öffne deine Sinne, das ist meine.
Geh in die Natur und öffne deine Sinne. Okay, schauen wir zum zweiten Thema, Digitalität. Ja, da sind wir sehr, sehr umgeben, eben durch die Zeit auch wird das Digitale wichtiger, indem man Videokonferenzen macht und nicht die Gespräche, die man früher so 1:1 geführt hat, heute teilweise eben über Videokonferenzen führt. Und da hast du Folgendes, je mehr Digitalisierung heißt das Thema oder das Kapitel, desto wichtiger ist die Erdung. Warum ist das wichtig?
Wir sind ein Teil der Natur und egal wie viel Technik, Technologie und tolle Dinge, Maschinen wir entwickeln, wir Menschen sind und bleiben ein Teil der Natur. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, dass die Maschinen, dass das Internet, alle Technologie, die wir haben, Hilfsmittel sind, aber nicht Dinge ersetzen, die wir als Menschen brauchen. Und als Menschen brauchen wir unter anderem andere Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die Berührung. Und da kann ich zum Beispiel nur sagen, meine Mutter, die jetzt gut gepflegt wird von einer Pflegerin, die aber gewohnt war vor Mitte März, als dieser Wahnsinn jetzt ausgebrochen ist, die gewohnt war, dass jedes Wochenende eines ihrer Kinder zu ihr kommt, sie umarmt, mit ihr spricht, sie berührt, ja. Das fehlt ihr und man merkt richtig, wie sie seelisch und geistig
abbaut, oder wie?
Abbaut. Ja. Wow. Jetzt bin ich bei ihr, weil ich nach 7 Wochen gemerkt habe, fast 8 Wochen, wie sie abbaut. Und habe gesagt, okay, ich muss jetzt kommen und nach dem Rechten sehen. Es geht nicht darum, dass die Pflegerin einen schlechten Job gemacht hätte, aber gewisse Dinge kann sie gar nicht machen. Ja. Und das will ich damit sagen, Digitalisierung ist gut, es hat uns viele gute Dinge gebracht. Ja, auch Ludwig, dass wir jetzt so miteinander sprechen können, wir einander sehen können, ist eine wunderbare Sache. Dass wir so viele Menschen auf einmal erreichen können, ist eine wunderbare Sache. Ja? Mhm. Nur dürfen wir nicht vergessen, dass das menschliche Dinge wie Zuwendung, wie Aufmerksamkeit, das Gefühl, gesehen, gehört zu werden, das kann man damit doch nicht ganz ersetzen.
Ja,
und darum
genau.
Plädiere ich für beides. Ja, also je mehr Digitalisierung, je mehr ich am Computer arbeite und diesen Tunnelblick bekomme, weil ich immer mehr, immer öfter in diesen Bildschirm reinschaue und schon gar nicht mehr mitbekomme, was draußen passiert, ja, sage ich, es braucht ein Gegengewicht, um gesund zu bleiben.
Du hast noch einen Punkt auch gerade angesprochen, und zwar mit Einsamkeit, also weil deine Mutter das gerade erlebt. Und da habe ich für mich ein paar schockierende Sachen entdeckt in dem Kapitel. Und zwar Großbritannien hat seit 2018 eine Ministerin für Einsamkeit. Das ist das Erste. Und auch weiterhin schreibst du, häufig sind auch junge Menschen zwischen 14 und 35 einsam. Und das kapiere ich nicht. Ja, das war für mich einfach so schockierend. Es ist doch heute so einfach, also für mich jetzt halt, ja, Leute wieder anzuziehen, mit denen was gemeinsam zu machen. Aber scheinbar ist es nicht. Was ist da los?
Du darfst nicht vergessen, dass viele junge Menschen in dem genannten Alter sich in den sozialen Medien tummeln, Videogames machen, spielen, ja, sich unterhalten lassen von YouTube, von Facebook, von Instagram, von allen Pinterest, allen möglichen Dingen, die es da heute draußen gibt. Das ist eine virtuelle Welt. Solange wir uns dessen bewusst sind und immer wieder in die reale Welt hinaustreten, ist das ein Segen, sind das ganz tolle Dinge. Wenn ich aber ausschließlich in dieser virtuellen Welt lebe und diese für die reale Welt halte und immer mehr in mich zurückgezogen werde, ja, dass dann die Eltern dieser jungen Menschen keinen Zugang mehr zu diesen Menschen finden, auch andere Menschen keinen Zugang mehr finden, okay, ja, dann sind diese Menschen, diese jungen Menschen einsam, weil sie ihre Kontakte abbrechen, weil sie nur noch in dieser virtuellen Welt leben.
Ja, ein anderes Wort dafür ist Scheinwelt. Gell? Wir sagen ja, virtuell, Scheinwelt, ja, richtig. Okay, Gerlinde, ich habe noch du hast noch was geschrieben im Zusammenhang mit deinen Erfahrungen, und da ist mir ein Zitat eingefallen. Der Egon Bahr hat anscheinend 2013, ich habe es dann nochmal nachgeschaut, zu Schülern in der Ebert-Gedenkstätte gesagt: In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht immer um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Und du hast irgendwas in dem Buch erwähnt, du hast gerade schon ein Gespür dafür im Laufe der Zeit entwickelt. Wenn einer da quasi von Menschenrechten redet und du spürst dann sofort, da muss noch was anderes dahinter sein. Wie ist es zu dem Zitat? Ist es? Ich habe da so das für mich also da irgendwie abgespeichert, dass Politiker Interessen vertreten, und das muss man einfach wissen, egal was sie sagen. Ja. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mit dem umgehen, ja, auch wenn der andere sagt. Ja. Das ist so meines, ja, was ich mitgenommen habe. Wie ist es bei dir? Bist du da als Diplomatin tätig gewesen? Was sind so deine Erfahrungen dazu?
Ja, natürlich. Es geht nicht nur in der Diplomatie, auch im Businessleben. Es geht um die Durchsetzung der Interessen. Jeder will seine Interessen, die Interessen des Unternehmens durchsetzen. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Ja, die Frage ist nur, wie ich das anstelle. Ja, bin ich rücksichtslos und sag ich, ja, mein Land und sonst niemand? Oder sage ich, okay, wir haben jetzt hier unterschiedliche Standpunkte, das passt nicht ganz zusammen. Wie gehen wir jetzt vor? Welche kreative Lösung, und um das geht's, kreative Lösungen zu finden, bei denen jeder Beteiligte sagen kann, okay, es mag jetzt zwar nicht meine Maximalforderung sein, die ich hier durchsetze, aber es ist ein toller, fairer Vorschlag, mit dem ich mein Gesicht wahre, das ist immer wichtig. Okay. Und mit dem ich auch meinem eigenen Staat gegenüber, meinem Vorgesetzten gegenüber sagen kann, wir haben unsere Interessen gewahrt.
Okay, ja, schön. Schließen wir das Thema ab, Gerlinde. Einen Tipp in digitalen Zeiten erden, oder das Kapitel, wie kann man sich in digitalen Zeiten erden?
Auch hier gibt es eine sehr einfache Übung: vom Bildschirm aufschauen, zum Fenster hinausschauen und in die Natur hinausschauen. Wenn ich nicht hinausgehen kann, entweder zum Mittag vor die Tür gehen und einen Baum anschauen. In jeder Stadt gibt's auch Bäume, wie du mir das vorher erzählt hast. Ja, es mag nicht jeder kann in den Bergen oder am Land leben, aber auch in der Stadt geht es darum, die Sinne zu öffnen und zu sagen, wow, was für eine schöne Platane zum Beispiel, oder? Was für ein schöner Ginkgo-Baum. Oder wow, zwischen den Betonstücken schaut hier ein Gänseblümchen vor oder ein Löwenzahn, wie sich die Natur doch behauptet. Und allein durch diese kleinen Beobachtungen und Gedanken, bin ich schon in einer anderen Welt, bin ich schon viel offener.
Wunderbar, Gerlinde. Schauen wir zum dritten Kapitel, Druck. Also da gibt es ja viele, die einerseits von äußeren Druck haben, wenn der Chef sagt, ja, vorwärts machen oder sowas, oder teilweise, was noch schlimmer findet, den inneren Druck, den man sich da aufsetzt. Und da ist das Kapitel, wie wir potenziell zerstörerische Energie in schöpferische Kraft umwandeln. Und da hast du eine spannende Geschichte deiner Freundin Barbara, die sich so einer Schönheitsoperation unterzog, wenn die mal zu dem Thema erzählst.
Ja, wir sind ja in der Außenwelt stark von Konventionen umgeben, von Idealen, denen wir tunlichst entsprechen sollen. Die Werbung, die uns vormacht oder vorgaukelt, mit welchen Produkten wir dann dem Schönheitsideal, dem heutigen entsprechen, welche Marken wir um uns scharen müssen oder kaufen müssen, um dem aktuellen Ideal zu entsprechen, um in zu sein, um überhaupt etwas wert zu sein. Also wir beziehen unsere Werte in erster Linie von außen und das erzeugt unglaublich großen Druck. Und die Geschichte will ich jetzt hier nicht so im Detail erzählen, aber die ganzen Schönheitsoperationen sind ja auch nur ein kleiner Teil, der diesen Druck zum Ausdruck bringt. Ja, jeder will möglichst alt werden, aber keiner will den Weg dorthin gehen. Ja, jeder möchte die Weisheit eines 80-Jährigen haben, aber keine Falten, will ausschauen wie 15. Mhm. Was sind das für Werte? Ja, wir sind viel zu sehr im Außen und das erzeugt Druck. Und wenn wir hier ein bisschen entschleunigen und sagen, okay, worum geht's hier wirklich? Diese Frage muss man sich immer wieder stellen.
Ah, das wäre dann die Schlüsselfrage, wie ich diesen Druck umwandeln kann und dann auf was Schöpferisches zu kommen. Worum geht's hier wirklich?
Worum geht's hier wirklich? Was ist mir wichtig?
Ja.
Ja. Und dann kommt man natürlich schon mal zur Frage, wo will ich dazugehören? Ja, es wird einem ja auch suggeriert, auch mit diesen ganzen sozialen Medien, ich gehöre wo dazu, aber in einer Community zu sein, heißt noch lang nicht, dass ich irgendwo dazugehöre. Mhm. Ja? Und in einer Community zu sein, die mir sagt, ich muss diesen Nagellack kaufen und nur dann bin ich etwas wert, da muss man sich eben schon fragen, worum geht's hier wirklich? Mhm. Ja? Das sind immer wieder die Fragen, die sind unbequem. Und viele
das
Eltern.
Fallen die Antworten, genau. Ja. Sehr schön. Okay, du wolltest noch was sagen?
Naja, es ist eben nicht so einfach, sich dem zu entziehen. Ja, da braucht man schon innere Stärke, da braucht man schon ein Elternhaus, ein Freundeskreis, der einen hier auch bestärkt.
Wunderbar. Jetzt haben wir dann auch schon einen Tipp dabei, eben mit diesen Schlüsselfragen. Das nächste ist auch ganz ein wichtiges Thema, geht um Selbstfürsorge. Nur wenn ich selbst gut für mich sorge, kann ich anderen Gutes tun. Darum heißt es ja da im Flugzeug, oder? Wenn da diese Maske runterfällt, erstmal selbst diese Maske aufsetzen, nicht die des anderen, ja. Du hast da bist in einer Burnout-Klinik gelandet, im Engadin. Wie kam es dazu? Und dann hat anschließend gleich dein Tipp zur Selbstvorsorge.
Ja, ich habe viel zu viel gemacht, wobei ich immer sage, viel Arbeit allein macht einen noch nicht krank und bringt einen auch nicht ins Burnout. Es sind mehr die emotionalen, die seelischen Befindlichkeiten, Druck, den man sich selber aussetzt oder aussetzen lässt, muss man auch dazu sagen, und es sind falsche Perspektiven, die man einfach hat, aufs Leben, auf seine Arbeit, auf seine Mitmenschen. Und dann passiert sowas. Und es passiert auch, wenn man versucht, es allen recht zu machen und dabei sich selber völlig vergisst. Mhm. Und wie du mit den Masken gesagt hast, ich muss zuerst auf mich schauen, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch gut für andere sorgen. Und wenn es mir gut geht, bin ich auch ein wertvoller Mitarbeiterin, also eine wertvolle Mitarbeiterin. Und zu glauben, nur weil ich viel arbeite und es allen recht mache und alle Aufträge übernehme, ist gut, ist eben nicht so. Ich muss zuerst schauen, und das möchte ich jetzt in Unternehmen, aber auch den Führungskräften weitergeben. Es muss zuerst euch gut gehen. Ihr müsst geerdet sein. Euch muss es gut gehen. Und da erkläre ich dann, wie man das macht. Mhm. Und erst dann könnt ihr eine gute Führungskraft sein.
Okay. Ja.
Auch eine Mutter. Es geht nicht nur ums Führungskräfte. Ja. Eltern, auch Führungskräfte ihren Kindern gegenüber. Ja? Ja. Sie müssen sich eine Auszeit nehmen, und wenn es nur 5 Minuten am Tag sind.
Mhm. Ah, da haben wir den Tipp schon. Also wenn man abends heimkommt oder wenn es die Möglichkeit schon auf der Fahrt von der Arbeitsstelle nach Hause, kann manchmal schon die Zeit sein, ja. Oder wenn man dann zu Hause ist, vielleicht, dass man da ja, sich da Auszeit nimmt. Da muss
jeder was finden. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, über all das zu sprechen. Es sollte jeder für sich etwas finden, was ihn oder was sie entspannt, und das dann auch regelmäßig durchziehen. Und der Familie zu sagen, ich bitte euch, ich brauche 10 Minuten, wenn ich nach Hause komme. Ich brauche 10 Minuten für mich. Und dann, Kinder, könnt ihr alle zu mir kommen, und dann besprechen wir das, was ihr am Herzen habt. Dann spielen wir das, was ihr gerne spielen wollt. Aber gebt mir diese 10 Minuten, die brauche ich für mich selber.
Genau. Schauen wir zum nächsten, da geht es um Vertrauen, Kapitel 5. Vertrauen, wer sich dem Fluss des Lebens anvertraut, trifft die richtigen Entscheidungen. Das heißt, also einerseits ist es schon mal Voraussetzung, dass mit der Selbstfürsorge, dass es mir gut geht, und dann, dass ich mich da anvertraue, den Leben anvertrauen. Da habe ich mir so eine Frage rausgeholt, warum gibt es keine Sicherheit im Außen?
Ja, weil ich kann ja äußere Umstände kann ich nicht beeinflussen. Ich meine, wir sitzen hier in einer Zeit, in der die Grenzen geschlossen sind. Wer hätte das in Zeiten der Globalisierung gedacht? Wir erleben Zustände. Ich kann hier in Österreich, wo ich momentan bin, kein Geschäft ohne Mund-Nase-Schutz oder Maske betreten. Ich habe keine Kontrolle über das Außen. Das ist einfach so. Ich habe nur Kontrolle über mich selber, über meine Perspektiven, die ich einnehme, wie ich Dinge sehe. Die Dinge sind, wie sie sind. Ich kann das gut sehen und ich kann das schlecht sehen. Ich kann das als schrecklich erkennen, ich kann das als eine Chance erkennen. Und darüber habe ich Kontrolle. Das ist das Einzige. Ich habe darüber Kontrolle, wie ich die Dinge für mich interpretiere. Und daraus ergibt sich ein ganzer Rattenschwanz von Dingen, die mich schwächen oder die mich stärken, die mir Vertrauen geben oder die mich verzweifeln lassen.
Ist gerade ein Tipp noch dazu, um Vertrauen zu gewinnen?
Vertrauen ins Leben und zu sagen, alles, was passiert, passiert jetzt, aber es kommt darauf an, was ich daraus mache. Und da zitiere ich immer gerne oder nenne ich gerne Nelson Mandela, den wir alle kennen, dessen Beispiel wir alle kennen, 27 Jahre im Gefängnis, und oder Viktor Frankl im Zweiten Weltkrieg, ein Jude, der in Auschwitz war und dort überlebt hat unter widrigsten Umständen. Es ist der Glaube daran, die Perspektive, die ich einnehme, der Glaube daran an eine Vision, die ich habe. Wir sind wieder bei Visionen. Ja, eine Vision, die ich habe. Viktor Frankl wollte seine Nichte wiedersehen. Nelson Mandela wollte sein Volk in Freiheit führen. Ja, und diese Vision und dieser Glaube, es kommt eines Tages.
Schön. Zugehörigkeit, das nächste Kapitel von dir, Gerlinde, mit einer positiven Haltung fängt es an. Es geht darum, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Du hast ein Erlebnis auf Long Island gehabt mit ein paar Frauen. Magst du es kurz erzählen, wo du das Erlebnis gehabt hast?
Ja, ich habe einfach gesehen, dass Zugehörigkeit, wir haben vorher schon gesprochen, sehr wichtig ist. Wir sind soziale Wesen. Hm. Und in einer Online-Community zu sein, ist nicht die Zugehörigkeit, die ich meine. Das kann dir vorübergehend ein gutes Gefühl geben. Das kann dir bei der Umsetzung eines Projektes ein gutes Gefühl geben, weil du mit Gleichgesinnten versuchst, ein Ziel zu erreichen. Doch Zugehörigkeit heißt schon, in einer Gruppe von echten Menschen zu sein.
Und das, da habe ich gleich regelmäßig zu treffen. Ja.
Genau, dass du sagst, was täte ich gerne? Was ist mein Hobby? Wo möchte ich gerne mitwirken? Ja, kann ich irgendwo mithelfen? Jetzt zum Beispiel kann ich einer Person Einkäufe erledigen? Kann ich, wie es mir gestern passiert ist, einer älteren Dame, die mit ihrem Rollator hier in der Natur spazieren gegangen ist, mit einer Maske vorm Gesicht. Es war weit und breit kein Mensch zu sehen. Und wir gingen aneinander vorbei unter einer Lindenallee. Es hat wunderbar geduftet. Und ich habe die Dame angesprochen, sie war da in sich gekehrt und ist da halt vor sich hingegangen. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, wollen Sie nicht die Maske für ein paar Minuten abnehmen? Es ist niemand hier, Sie gefährden niemanden, Sie werden von niemandem gefährdet. Und wollen Sie nicht die Natur und die wunderbare Luft einatmen? Wir haben hier wunderbare Luft. Und sie nimmt diese Maske herunter und ich sehe, sie hat Lippenstift aufgetragen. Und es ging ein Strahlen über ihr Gesicht und sie sagt zu mir, mein Gott, ich steh es fein. Und Lorgamol, plötzlich ging sie auf das Du, Lorgamol, diese wunderbaren Lindenbäume. Und dieser Moment, nur dieser eine Moment hat mir das Gefühl von Zugehörigkeit gegeben zu diesen Menschen, nur für diesen Augenblick.
Sehr schönes Beispiel,
ja. Beiden ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und ich glaube, sie erinnert sich an mich und ich erinnere mich an sie.
Du hast heute diese Begegnung erzählt. Ja. Schauen wir uns nun die letzten drei noch an. Entschleunigung, nur in der Ruhe können Wurzeln wachsen. Was kannst du da dazu sagen, Herr Linde? Wozu brauchen wir Entschleunigung? Ein Tipp oder vielleicht eine kleine Geschichte dazu?
Ja, ich bin ja auch jemand, der sehr ungeduldig ist, gell? Viele Menschen
rundum. Linde, ungeduldig.
Jeder möchte sofort Ergebnisse sehen, am besten gestern schon, bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten. Ich kenne das, ich bin genauso. Ich durfte aber lernen im Laufe meines Lebens, dass gut Ding braucht Weile, sagte schon mein Großvater. Und man braucht einfach Geduld. Und für manche Dinge, damit sie gut kommen, wie Bäume, die brauchen, wie Pflanzen, die brauchen auch ein bisschen Zeit, um Wurzeln zu schlagen. Ein guter Tipp, den ich hier geben kann, ist innehalten, einen tiefen Atemzug nehmen. Das hilft einem schon, wieder runterzukommen, sich zu erden und die Dinge weniger hektisch zu sehen.
Und dann vielleicht auch besser machen, oder? Wenn man es weniger hektisch macht, dann kommt auch eine bessere Arbeit raus, wenn ich die schön, also ja, in ihrem Tempo mache, nicht schneller. Sehr schön,
Gerlinde. Ab und zu bekomme ich auch mehr Sauerstoff und kann wieder
starten. Ja, stimmt. Ja, klar. Gerlinde, loslassen. Ich finde das ein schwieriges Thema. Wer Ballast abwirft, schreibst du in diesem Kapitel, mach Platz für Freude und Leichtigkeit. Ich habe mich gefragt, warum fällt das Loslassen so schwer und nicht ein Tipp dazu? Was hast du da? Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, es ist sehr menschlich. Wir haben in den letzten Jahren in Zeiten des Wohlstands sehr viele Dinge angehäuft. Es war uns möglich, den meisten von uns, wo wir hier leben, Dinge anzuhäufen. Es ist selbstverständlich geworden, dass wir einkaufen, dass wir viele Kleidungsstücke haben, dass wir Möbelstücke haben, mehr als ein Auto etc. etc. All diese Dinge, die wir uns gönnen, für die wir auch hart gearbeitet haben. Und ich habe einfach im Laufe des Lebens auch gelernt, dass physische Dinge, aber auch Angewohnheiten, die wir haben, dass die sehr belastend sein können. Und das macht uns nicht nur schwer, es macht uns auch oft geistig schwer und behäbig und auch seelisch schwer, nicht? Man sagt ja manchmal, Besitz belastet. Und ich habe im Laufe der letzten Jahre einfach gesehen, Dinge wegzugeben. Auch es fällt mir ja schwer, Gewohnheiten aufzugeben, bringt eine unglaubliche Erleichterung. Ja, und ich kann nur sagen, reduziert euer Leben, macht es einfacher. Ja, gebt Dinge weiter, verkauft sie, verschenkt sie. gebt sie weiter an Menschen, die das noch gut gebrauchen können, bedankt euch bei diesen Dingen und gebt sie weiter und sagt, es war gut und jetzt brauche ich es nicht mehr. Und überlegt ihr einfach wirklich, was brauche ich noch, was schleppe ich aus Gewohnheit mit, wenn ich umziehe von einem Keller in den anderen, muss das sein? Bücherregale anschauen, passen diese Bücher noch zu mir, so wie ich jetzt denke. Und dieses Loslassen hat viel, viel Befreiung, bringt viel Befreiung mit sich.
Leicht, wie du gesagt hast, ja. Du hast ein letztes Kapitel, das Kapitel 9 geht um Sinn. Wir haben vorher schon ansatzweise, hast du von Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, erzählt, dessen Sinn war es ja während dieser furchtbaren Zeit, in der er da gefangen war, einen Lebenssinn für sich zu finden. Er wollte seine Nichte, hast du gesagt, oder seine Nichte wiedersehen. Und andere wollten eine Abschlussarbeit an der Arbeit noch fertig machen, weil er den Eindruck hatte, ja, das Know-how, das müssen die Menschen, müssen die erfahren. Ja, ich bin jetzt noch nicht ganz fertig. Und dritte wollte seine Tochter sehen und wie eben, und die eben diesen Sinn nicht hatten, die haben dann plötzlich eines Tages mit Zigaretten anfangen zu rauchen. Das war damals ihre Lagerwährung. Und dieser Viktor Frankl hat ja da ziemlich akribische Aufzeichnungen gemacht und da hat er gewusst, wann immer jemand seine Zigaretten anfängt zu rauchen, da konnte man ja gegen Brot was tauschen und so fort, was ist Tauschmittel, dann hat er gewusst, er hat es aufgegeben. Und du hast ja auch das Thema Sinn, wie sie in der Natur Antworten finden. Und da ist was Lustiges, einfach mit diesen verstopften Fallrohren. Da habe ich gedacht, wie kann man da Sinn finden? Die Internetseite, was ist es mit diesem Fallrohr und wie kommst du da drauf, das unter Sinn einzubringen?
Ja, also da spreche ich von einer Firma, die mich total fasziniert. Also die reinigen Rohre, das ist ihr Business, ja?
Ja, Rohre reinigen, ja.
Rohre reinigen. Jetzt könntest du sagen, na ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig sexy, ja? Gerade wenn du dann im Badezimmer bist und irgendwelche Rohre reinigst. Aber diese Firma, beziehungsweise ihr Gründer, und die sind ja jetzt auch schon in dritter Generation, für die ist das der Sinn in ihrer Arbeit, dass sie Menschen helfen, unangenehme Dinge möglichst schnell zu beseitigen, nämlich ein verstopftes Fallrohr,
ja,
unter anderem. Ja?
Das kann und ja echt unangenehm werden.
Sie haben sich darauf spezialisiert und machen das mit einem Stolz und mit einem Selbstverständnis und mit einer Freude, ja, dass ich sagen muss, das ist einfach klasse. Ja? Und ich hatte mal vor einigen Jahren wirklich so ein verstopftes Rohr. Es war, ich glaube, am grünen Donnerstag jedenfalls ein Feiertag und ich rufe da meinen üblichen Installateur an, höre am Telefon nur, ja, wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag und am Montag können Sie uns wieder erreichen. Denke ich mir, na wunderbar, was ist das für ein Kundenservice, ja? Und dann habe ich so im Internet gegoogelt, habe gedacht, ja, ich muss jetzt jemanden finden, weil das ist ja furchtbar, ich kann ja hier nicht weiter wohnen. Und da bin ich auf diese Firma gestoßen, die auch gut aufzufinden ist. Gehe auf die Webseite und da stand eben so quasi, ja, wir reinigen Rohre und kümmern uns um ihre Anliegen. Da war eine Telefonnummer eingeblendet. Ich rufe diese Nummer an am grünen Donnerstag am Nachmittag, habe sofort jemanden am Apparat mit fröhlicher Stimme und der sagt, wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen. Wir sind da gar nicht weit weg und wir richten Ihnen das.
Gründonnerstag, Nachmittag, Feiertag. In einer halben Stunde sind wir bei Ihnen. Wow.
Ja, und damit will ich einfach sagen, Sinn heißt nicht irgendetwas Esoterisches unbedingt, dass ich irgendwo Sinn im Leben finden muss. Der Sinn kann für mich auch sein, Autos zu basteln, ja, für andere Menschen, die Freude damit haben, ja. Wenn das mein Sinn ist, dann ist das okay. Es ist wurscht, was es ist. Mhm. Ja, aber dieses, ich tue etwas, was für mich Sinn macht. Ich habe ja lange in Japan gelebt und da habe ich wirklich gelernt, mit Bescheidenheit und Demut Sinn in allem zu finden, was man tut.
In allem, ja.
Und in allem heißt dort, wenn ich als Zen-Mönch beginne, in einem Kloster, ja, was die Mönche als erstes machen müssen, ich glaube, das schreibe ich ja auch in meiner, ich habe geschrieben, das Erste, was die tun müssen, sind Toiletten reinigen. Und jetzt denkst du, wow, die gehen jetzt in einen Orden, ja, die werden jetzt Mönche, geistig erleuchtet, und jetzt müssen sie die Toiletten reinigen. Da geht es genau darum, Sinn in allem zu finden, was du tust.
Wow, gute Aufgabe, ja. Ja, Gerlinde, damit sind wir am Ende. Ich habe eine Schlussfrage. Was möchtest du noch mitgeben? Ist das eine Bemerkung, die du noch mitgeben möchtest? Was fällt dir noch was ein?
Ja, eine Botschaft. Ich möchte allen Menschen, gerade in Zeiten wie diesen, weitergeben, bleibt offen. Und wie du am Anfang mich ja zitiert hast, wenn scheinbar nichts mehr geht, und in dieser Lage fühlen sich jetzt viele, ja? Wenn scheinbar nichts mehr geht, ist es Zeit für andere Perspektiven. Und dann sage ich, bleibt offen und neugierig, geht einen Schritt zur Seite und schaut eine Sache von einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive an. Und dann verspreche ich euch, werdet ihr Lösungen finden und auf neue Ideen kommen. Und am besten lässt sich das in der Natur machen.
Natur machen. Wunderbar, Gerlinde. Vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast und hier schöne Impulse. Ich halte das Buch nochmal rein. Ankommen, aufatmen, bei bestellen und sich da inspirieren lassen. Ich habe eine Frage, ist das eine Zirbel? Der Baum, die spielt dann auch noch eine Rolle, aber das verraten wir noch nicht, was das für eine Rolle spielt.
Zirbe oder Arve in der Schweiz. Arve. Und man kann im Übrigen gut auf meiner Webseite bestellen, www.manz-christ.com. Vielleicht kannst du das auch nochmal einblenden.
Genau,
Da kann man mein Buch bestellen, auch handsigniert schicke ich das dann gerne.
Wunderbar, Gerlinde. Ich wünsche dir eine gute Zeit, dass sich viele Leute da inspirieren lassen. Es ist was ganz was Wertvolles, was du da hier verbreitest, weil es uns hilft, ja, nicht nur diese Zeiten, sondern es wird ja immer wieder mal Krisenzeiten geben, dass wir die leichter, besser durchstehen und auch ein ganz gutes Leben dann führen können. Vielen Dank. Und auch,
danke, Ludwig, dass ich da sein durfte.
Ja, gerne. Und auch an meine Zuhörer und Zuschauer. Das war wieder eine weitere Episode, diesmal mit Dr. Gerlinde Manz-Christ. Schauen Sie unten rein, da gibt es einen Link auch noch dazu. Ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen. Denken Sie dran, eine gute Geschichte berührt die Menschen, eine sehr gute, die ganze Welt. Ihr Ludwig Link.